Wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Was heißt das? Wichtige Dinge sind nicht dringend bedeutet, wenn irgendwer recht laut schreit, er braucht das ganz sofort und jetzt und das, sonst geht die Welt unter, dann ist das meistens eine Momentaufnahme.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute Frühstück in der Küche. Wie passend.
Sehr passend. Ich habe den jungen Mann gestern bei einer Weinverkostung kennengelernt und er ist mir deswegen aufgefallen, weil er mit der ganzen Firma als Betriebsausflug nach Ibiza gefahren ist. Das habe ich ziemlich cool gefunden.
Ja, das ist echt nice. Wir sitzen natürlich, wie sich's gehört, in einer wunderschönen Küche. Altholz gemischt mit neuen Elementen. Also schon ziemlich das, was mir gefallen hat, muss ich sagen.
Ja, das passt. Da kannst du gerne mit haben. Wir sind in der Zentrale von Hacker Küche sitzen im Geschäftsführer, dem Mario Stifter, gegenüber. Hallo Mario.
Ja, grüß dich.
Servus Mario, grüß dich. Mario, gleich mal die erste Frage, wenn ich an Hacker Küchen denke.
Hacker.
Ja, das ist schon Zeit her. Jetzt denke ich an den blöden Rabattschmäh.
Also ohne depperten Rabattschmäh, ja genau. Wie gesagt, das ist ein Werbeslogan, der ist einfach passiert.
Ja.
Den hat der Eigentümer, der Gerhard Hackl, gemeinsam mit dem Aufnahmestudio irgendwie erfunden, weil da hat es ein Skript gegeben von einer Agentur und was man so sagen soll beim Werbespot und irgendwie sind sie draufgekommen. Eigentlich ist viel gescheiter, wenn man das sagt, was das Wichtigste ist, nämlich, dass wir keinen depperten Rabatsch mehr haben, weil warum soll man zuerst auf der Preisliste was aufrechnen, damit wir es dann wieder runterrechnen?
Ja, das dann ja irgendwie alle, oder nicht?
Ja, das ist genau der depperte Rabatschme und ganz ehrlich, Rabat ist die Hauptstadt von Marokko und hat in der Küche eigentlich überhaupt nichts verloren.
Da werden jetzt alle googeln.
Und darum haben wir uns entschlossen, wir machen gleich faire Preise, weil es bringt ja nichts, wenn ich mit solchen Angeboten irgendwie blend.
Ja. Ist das auch so ein bisschen so traditionelle Tischlers-Philosophie, ein bisschen so, was wiegt das kostet zum Fertigpunkt aus?
Auf alle Fälle. Also Hacke ist ja groß geworden mit den Tischler, Tischlereibetriebe. Wir haben auch jetzt noch über 320 Partner in ganz Österreich, Schweiz und in der Südtirol und eigene Studios. Und da macht es für uns schon einen Sinn, dass man wirklich kalkulierbar und fair ist. Und das merkt auch der Kunde. Wir setzen auf Qualität und nicht wer der Billigste ist. Auch das hat seine Berechtigung, aber ist halt einfach nicht unseres.
Du hast ja mir erzählt, dass ihr vom Marketingbudget natürlich gegen so Riesen wie in XXXLutz und so weiter ankämpfen müsst und deswegen muss da kreativer sein natürlich.
Ich will mir nicht sagen, dass wir ankämpfen müssen, weil wir in einem anderen Segment unterwegs sind, aber natürlich, wir können ja mit der Gießkanne drüber gehen und Fernsehwerbung, Radiowerbung, Printmedien, Online-Kampagnen schalten, wie halt gewisse Großflächen und darum müssen wir halt ganz genau auswählen, was machen wir mit unserem Budget und das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gelungen.
Aber ihr setzt trotzdem auch auf Fernseher bzw. viel Radiowerbung. Das ist ja trotzdem auch richtig teuer, oder? Also es gibt ja kaum ein teureres Medium zum Werbung machen wie Radio und Fernsehen, oder?
Ja, warum ist denn teuer?
Weil es viele Leute schauen.
Weil es hilft.
Weil es hilft.
Und das ist sicher ein Thema, das hat der Henry Ford schon gesagt, 50% vom Marketingbudget sind ausgeschmissenes Geld. Nur das Problem ist, dass keiner weiß, welche 50%.
Und meistens, wenn man uns bucht für irgendwas.
Naja, aber das ist genau die Geschichte dahinter. Wir müssen versuchen, gerade in unserer Größe, und ich glaube, da geht es sehr vielen Unternehmen in Österreich, die ähnliche Betriebsgröße haben wie wir, gleich. Wir müssen einfach schauen, dass wir einen Kunden erreichen und dass der versteht, was wir ihm sagen wollen. Und das hat mir mein erster Chef gesagt, Mario, keiner ist der Bass, wenn er versteht, was du ihm sagen willst. Und darum eine ganz klare Ansage, eine ganz klare Message. Und das ist eigentlich gerade das Kernthema, das, was wir im Marketing haben.
Wir trinken übrigens ein kühles Heineken heute.
Stimmt.
Cheers, stoßen wir mal an, gell? Wir sind ja bei Frühstück mit Bier. Es ist 10.38 Uhr, genau richtig für ein Bier.
Perfekt.
Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Normalerweise sagt man immer, in der Küche gehört natürlich auch ein Bier. Und kein Bier, wenn nicht eins vorne steht. Aber da habe ich auch eine Lösung. Man kann immer sagen, es ist zum Beispiel eins vor neun.
Also das im Ansehen ist ja schon sehr, sehr,
ja, das ist eh brav,
sehr kulant,
ja, bei uns ist normalerweise der Neiner im Fokus, weil, wie ihr wisst, wir fertigen ja alles Maske-T-Shirt in 9 Tagen.
In 9 Tagen, ja. Ja.
Und das ist verdammt schnell. Und darum kann man hin und wieder mal in der Früh ein Bier trinken, ich mein, oder Vormittag.
Das ist eh eine der wichtigsten Fragen, die ich eigentlich auch auf meiner Liste habe. 9 Tage zur maßgeschneiderten Küche. Ich mein, jeder, der jetzt Lieferverzug und allen und steigende Rohstoffkosten und so im Kopf hat, man, geht sich das echt immer aus, in 9 Tagen eine ganze fertige Küche? Ich komme jetzt da einer, suche mir eine aus und in 9 Tagen ist die bei mir daheim.
Also in 9 Tagen ist sie Maske-Tischler. Das heißt, ab Bestellklarheit, also wenn der Kunde sagt, jetzt weiß ich, wie es ausschauen soll, mhm, und mit dem Planer gemeinsam das fixiert hat, dann geht das sofort in die Produktion. Und nach 9 Werktagen ist die Küche fertig bei uns abholbereit.
Wow.
Wir machen es auch unseren Kunden einfach. Wir sagen, sollen sie mir montieren? Willst du das selber montieren? Hast du einen Bekannten, der das montiert? Oder hast du einen Tischlerbetrieb, der das montiert? Das ist für uns alles flexibel. Aber nach 9 Werktagen ist die Küche fertig. Dann, wenn die Küche, wenn der Kunde sagt, nein, ich möchte jetzt montiert haben von euch, dann wird die am nächsten oder übernächsten Tag angeliefert. Dann wird die einmal positioniert. Und da haben wir einen Vorteil, wir haben eigene Lieferanten. Das heißt, unsere eigenen Leute aus der Firma bringen die Küche zum Kunden. Und am nächsten Tag kommt dann, oder wie es halt der Kunde montiert haben will, wenn der halt auch Zeit hat, kommt dann das komplette Montageteam und die brauchen die Kasseln nicht mehr vertragen. Die sind dann schon in der Wohnung. Warum? Weil ein Monteur soll montieren. Darum heißt der Monteur und nicht tragender Monteur. Und der kann gleich mit der Arbeit anfangen. Somit ist die Küche schnell fertig montiert und der kann sich konzentrieren auf seine Kernkompetenz und das ist die Montage.
Und das ist generell so ein bisschen deine Philosophie in der Firma?
Absolut. Jeder soll das machen, was er kann. Und das aber auch fokussiert. Weil es macht keinen Sinn, wenn einer alles tut, weil dann wird alles nichts gescheit.
Ich habe dich ja vor allem auch deswegen eingeladen, weil du, wie wir gestern gesprochen haben, finde ich ein sehr eloquenter und guter Geschäftsführer bist. Ich glaube, du weißt einfach sehr gut, was du machst. Kannst du uns ein bisschen aber so Tipps und Tricks sagen? Wie führt man denn ein Unternehmen mit 250 Leuten?
Naja, es ist grundsätzlich, wenn man ein Unternehmen führt, immer dasselbe. Man muss schauen, dass man ein gutes Produkt hat und dass das gute Produkt der Kunde auch versteht und weiß, warum es gut ist. Und dann verkauft man am Kunden ein Produkt, das was gut ist, und der Kunde zahlt dafür einen gewissen Preis. Und dann muss einfach nur ein bisschen was überbleiben, damit es nachhaltig das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, Produktinnovationen bringen kann und auch, und das ist für uns das Allerwichtigste, auch gute Mitarbeiter kriegt. Und da sind wir schon ein bisschen stolz, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, Hacker ist ein Familienbetrieb seit 92 Jahren, ist 100% im Familieneigentum und gehört nicht irgendeinem Konzern. Und da ist die Standardsicherheit das Wichtigste. Wir wollen und wir produzieren auch nur hier in Traun, nirgendwo anders. Und das wissen auch unsere Mitarbeiter zu schätzen. Die wissen ganz genau, da am Standard wird produziert und wann am Standard produziert wird, haben die einen sicheren Arbeitsplatz. Und das ist eigentlich eines der Hauptthemen, die ein Geschäftsführer meines Erachtens immer bedenken sollte.
Du hast das auch angesprochen, ist ein Familienbetrieb. Gerhard Hacker natürlich Gerhard Hackl mit der Werbung, wie heißt die Moderatorin, hilf mir schnell, die in der Radiowerbung immer für euch spricht, unsere...
Die Silvia Kraft.
Silvia Kraft, genau. Nina Kraft.
Ah, Nina Kraft.
Entschuldige, so, ja. jetzt haben wir es. Nina Kraft und Gerhard Hackl, du hast quasi jetzt vor kurzem, eigentlich erst 2020, vor 2 Jahren, die Geschäftsführung vom Gerhard Hackl übernommen. Wie ist denn das, wenn man quasi so ein großes Unternehmen vom Chef direkt dann übernimmt? Da muss man sich ja als neuer Geschäftsführer wahrscheinlich auch mal behaupten, oder? Wie war denn das?
Naja, behaupten musst du als Geschäftsführer immer. Aber gerade in dem Fall war das eigentlich eine super Symbiose, weil der Herr Hackl gesagt, er möchte sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und hat gewisse Aufgaben im Unternehmen übernommen, die was mir super eingespielt haben, weil er ist innovativ, er macht ja die komplette Produktentwicklung und unterstützt da wirklich super. Und die operativen Tagesgeschäfte, die führe ich. Und das ist eigentlich eine super Symbiose und das Schöne ist das, ich brauche in dem Unternehmen eigentlich kein PowerPoint. Weil wann dann sitzen wir uns zusammen, reden wir uns was aus und das passiert ein, zwei Mal in der Woche und da sind die Themen vom Tisch. Wir haben keine langen Wege, sondern kurze Entscheidungswege und das passt perfekt. Grundsätzlich gibt es einen ganz einfache Abmachung zwischen mir und dem Eigentümer. Solange die Zahlen passen, passt alles.
Gut, das ist wahrscheinlich bei jeder Firma so, oder? Solange die Zahlen passen, passt.
Nein, das ist nicht bei jeder Firma so, weil es gibt sehr viele Unternehmen, glaube ich, wo der Eigentümer schon sehr viel noch mitbestimmt. Mhm. Und und dann kann es natürlich da zu gewissen Reibungsverlusten führen. Das haben wir da bei Hacker nicht.
Du hast mal gesagt, du kriegst so an die 400 Mails pro Tag. Wie arbeitest du die ab oder was gibt es da für Tricks?
Also grundsätzlich, wir arbeiten so, dass wenn ich eine Mail kriege und ich bin in CC, dann bin ich eigentlich schon mal angefressen. Weil warum bin ich in CC? Wenn es wichtig war, dann war ich im direkten Betrieb. Mhm. Und darum gibt es bei uns eine ganz einfache Regelung. Wenn es für jemanden, der in CC gesetzt wird, wichtig ist, muss unten dabei stehen, @Stifter zum Beispiel, bitte das und das noch abzuklären. Dann weiß ich, okay, der hat mir das Mail geschickt, nicht weil er gerade Fahrt war, sondern weil irgendwas zu entscheiden ist, beziehungsweise etwas mitzuentscheiden ist oder ein Input zu bringen ist. Und das ist ja das große Paradoxon, von dem ich immer sprich, nämlich das Entscheidungsparadoxon. Es kennt doch jeder in der Firma, es kommt ein Mitarbeiter zum Vorgesetzten, der hat 100% der Information zu irgendeinem Thema. Gibt in 2 Minuten 20% der Information an die Führungskraft weiter und erwartet sich dann 100% der Entscheidung. Mhm. Das ist ja der allergrößte Blödsinn. Wie soll der das entscheiden? Der Mitarbeiter weiß doch viel besser. Der hat 100% der Information, hat sich mit dem ganzen Fall beschäftigt. Und darum suche ich meine Mitarbeiter immer, wenn sie mit einem Thema zu mir kommen. Sie sollen mal sagen, was ist das Thema oder das Problem? Was ist Lösung 1? Was ist Lösung 2? Mhm. Weil wenn ich weiß, der hat sich so 2 Lösungswege überlegt und hat sich mit dem Thema schon mal beschäftigt. Und das Dritte ist, und das ist das Allerwichtigste, was wäre deine Lösung als Mitarbeiter? Und zu 95% ist die deckungsgleich mit dem Lösungsvorschlag von der Führungskraft. Und die anderen 5%, die sind halt Sachen, wo der Mitarbeiter vielleicht nicht die komplette Information hat. Aber, da sind wir genau bei dem Thema. Wenn man das vernünftig durchzieht und er macht, dann spart man sich als Führungskraft sehr viel an Zeit für Themen, die was einfach nur zurückdelegiert werden. Und das ist ja das schönste Spiel. Man delegiert eine Entscheidung an die Führungskraft zurück, aber das macht ja keinen Sinn. Weil für was habe ich den Mitarbeiter eingestellt? Dass er mich unterstützt. Ein Mitarbeiter.
Das heißt in Wirklichkeit, als Geschäftsführer, das wissen viele Leute, die in solche Tätigkeiten unterwegs sind, muss man einfach nur entscheiden. Und du sagst einfach, hey, lieber Mitarbeiter, entscheide einfach du. Nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das birgt das nicht auch oft Gefahren, dass dann die Entscheidung in eine falsche Richtung geht?
Nein, ich habe nicht gesagt, dass er entscheidet. Er sollte mir sagen, aber grundsätzlich ist die Entscheidung, die der Mitarbeiter treffen würde, zu 95% deckungsgleich mit der Entscheidung, die die Führungskraft treffen aber würde.
Aber bestätigen und treffen tust du das dann im Endeffekt du?
Klar, ja.
Mhm. Okay.
Hast du noch zum Thema Mails und so weiter noch irgendwelche Tricks, damit man eben nicht 400 Mails kriegt?
Naja, kriegen ist schwierig, weil du kannst es sehr schwer steuern, wer da was schickt. Aber grundsätzlich eine Mail, wo ich die E-Mail-Adresse nicht kenne und ich anfange mit Hi Mario, die lösche ich gleich. Was wir eingeführt haben, das ist vielleicht noch interessant im Unternehmen, wir schicken uns interne Mails ohne Anrede.
Okay.
Ja, erstens weiß ich, wie ich heiße.
Und das
steht in meinem Reisepass. Also, ja. Das zweite ist, wenn da drinnen steht eine Mail, guten Morgen, Herr Stifter. Und ich lese das am Nachmittag, dann stimmt ja das gar nicht mehr. Also, fangen wir gleich mit dem Text an, um was geht, da sparen wir uns alle Zeit.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, und die Idee kommt nicht von mir, die kommt von Gerhard Hackl. Und das finde ich einfach super. Weil, seien wir uns ganz ehrlich, wer kennt das nicht? Ich war vorher in einer Bank. Der typische Anrede war, sehr geehrter Herr Magister Stifter, lieber ja. Freund. Ich meine, wenn ich das schon lese. Nein, bin ich ein Freund oder bin ich der sehr geehrte Herr Magister Stifter?
Ja.
Na, was bin ich jetzt?
Ja.
Na, was?
Ja. Absolut. Sparen wir uns die Zeit.
Genau, sparen wir uns die Zeit.
Ja. 9 Tage sparen wir uns die Zeit. 9 Tage Versprechen quasi an den Kunden. Was ist, wenn jetzt voll viele Kunden gleichzeitig kommen Und das geht sich nicht mehr aus. Was passiert denn dann, wenn es beim Kunden einmal nicht mehr 9 Tage dauert, sondern 15 oder 20?
Ja, da muss man einfach die Produktion so vorhalten, dass man die Kapazitäten hat, dass es ausgeht. Und natürlich, es kann immer mal was passieren, wenn jetzt einmal eine Farbe nicht lieferbar ist von einem Dekor, aber dann wird der Kunde vorab informiert. Das ist uns genau im letzten 2 Jahren 3-mal passiert an 4 Tagen. Also überschaubar.
Okay.
Warum? Weil wir halt regionale Zulieferanten haben. Wir bestellen nichts aus China.
Und wie ist es euch jetzt allgemein gegangen in der Krise? Ich meine, gerade Holz, das Thema ist im Volksmund ja viel mit umgegangen. Gerade Holz war ja gefragt wie nie, der Holzpreis ist gestiegen, man hat auch nichts mehr gekriegt. Ich meine, eigene Küchen bestehen wahrscheinlich zu 80-90% oder zu 95% aus Holz. Wie ist es euch da gegangen mit den Lieferengpässe?
Ja, das ist circa so. Also erstens einmal das Wort Krise, das habe ich bis heute nicht verstanden, weil grundsätzlich war es keine Krise, sondern es war eine Herausforderung. Mit dem Holzpreis, ja, der ist gestiegen, aber ich glaube, er ist nicht gestiegen, weil weniger Holz am Markt war, weil ich bin selber Jäger und ich gehe gerne ins Revier und ich habe so einmal durchgeschaut in meinem Revier, es sind nicht weniger Baumwollen. Und wie ich dann von meinem Revier heimgefahren bin, habe ich bei Sägewerken vorbeigeschaut und die haben auch nicht weniger Holz dort liegen gehabt. Mhm. Jetzt könnte es sein, dass das vielleicht, dass gewisse Leute das einfach auch sehr stark ausgenutzt haben, einen Preis in die Höhe zu treiben. Mhm. Was ich natürlich keinem Menschen unterstellen würde, weil das war ja unstatthaft. Aber natürlich, wenn die Preise nach oben gehen, dann fahren alle auf dem Schiff mit. Bestes Beispiel Strompreis. Warum kostet Strom jetzt auf einmal mehr? Beim Verbund zum Beispiel.
Das Doppelte.
Das Doppelte. Haben die Kraftwerke gebaut?
98,2% mehr bei mir.
Haben grad die mehr Mitarbeiter? Warum ist der Strompreis teurer geworden?
Ja, und vor allem ums Doppelte.
Genau. Das heißt natürlich, es hat natürliche Verknappungen gegeben. Es war natürlich auch so, dass ein starker Boom passiert ist. Es ist sehr viel in die eigenen 4 Wände investiert worden und somit ist, sagen wir, eine leichte Verknappung am Markt passiert. Ob diese Verknappung die Erhöhung der Preise rechtfertigt, sei dahingestellt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben schon im Jahr 2020 angefangen, am Anfang von der Pandemie, dass wir gesagt haben, wir bauen sofort ein Hochregallager und lagern Elektrogeräte ein, damit wir lieferfähig sind. Und das war ein Riesenvorteil. Also da haben wir wirklich investiert. Wir haben auch verschiedenste Hallen dazu gebaut, damit wir einlagern. Normalerweise haben wir Holz da für 4 Tage.
Also just in time
jetzt quasi. Jetzt habe ich teilweise Dekore da für 23 Wochen vor Halszeit. Und das ist natürlich ein riesiges Volumen. Aber das schauen wir uns dann eh nachher an, wenn wir das Bier dann austragen haben, wie viel Holz da wirklich vor der Hütte liegt. damit man ein bisschen Idee kriegt, wie viel das in dem Bereich dann ist.
Wie viele Küchen hat sie so außer im Jahr?
Naja, wir haben ja nicht nur Küchen, wir haben ja alle Wohnmöbel, also wir haben die komplette Hacker-Wohnkultur auch dabei und damit ist es natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, wo Küchen, also es sind ein paar tausend Küchen, aber auch mittlerweile sehr viele Schrankräume, speziell, da sind wir natürlich durch unsere Mostischlerei sehr gut beim Kunden auch angekommen, aber wir haben genauso ein Wohnzimmer, Garderobe, Badezimmer oder ähnliches.
Aber ihr habt euch trotzdem, wenn man jetzt an Hacker denkt, auf Küchen spezialisiert, schon vor 20, 30 Jahren, wie ich in der Geschichte gelesen habe, also schon ziemlich lang, sind Küchen so interessant, weil sie einfach auch mehr Marsch bringen, sind die einfach teurer wie was anderes in der Wohnung?
Na, grundsätzlich nicht. Die Küche ist so vom Planungstechnischen her und auch vom Umsetzungstechnischen her so ziemlich das schwierigste Möbelstück. Und darum, wer Küchen kann, kann auch alles andere bauen. Und darum sind wir dann vor 10 Jahren den Weg gegangen, dass wir mit der Hacker Home Serie oder jetzt Hacker Wohnkultur auch in andere Bereiche des Wohnens gegangen sind. Warum? Weil der Kunde hat immer weniger Zeit. Und was will er? Er möchte alles aus einer Hand. Das heißt, wenn sich der jetzt ein Haus kauft oder ein Haus baut oder Wohnung übernimmt, dann möchte er alle Räume vom selben ausgestattet haben.
Man sieht ja da herinnen, Altholz, wir werden dann ein Foto machen, das Wohnzimmer passt quasi zum Esstisch und der Esstisch passt zur Küche und in Wirklichkeit passt dann das Klokastel dazu. Das heißt, das alles aus einer Hand ist einfach auch designmäßig schon zusammengewachsen quasi.
Ja, was für viel bei der Küche nicht klar ist, warum hat ein Küchenhersteller andere Möbel, ich dreiste mir den Spieß um. Ihr geht jetzt Gewand kaufen. Würdest du in einem am Montag dir ein T-Shirt kaufen beim T-Shirt-Geschäft, am Dienstag eine Hosen beim Hosengeschäft und am dritten Tag eine Jacke im Jackengeschäft. Mhm. Nein, du wirst wo reingehen und wirst sagen, arme Outfit. Und du erwartest da, dass der ein T-Shirt genauso wie eine Hosen hat, beziehungsweise Jacken und vielleicht sogar noch Schuhe.
Was hat sich denn in die letzten Jahrzehnte bei Küchen verändert? Was würdest du sagen, soweit du zurückblicken kannst im Unternehmen auch, beziehungsweise auch auf die Unternehmensgeschichte, wenn ich so an die Oma-Küche denke von uns, die war natürlich immer im getrennten Raum und 70er-Jahr Blumendekor versus heute, wo Wohnzimmer, Küche und Esszimmer in einem sind. Was hat sich da so merklich geändert bei Küchen über die letzten 20, 30 Jahre?
Also geändert haben sich mal grundsätzlich die Grundrisse der Gebäude. Früher war die Küche in einem eigenen Raum mit einer Türe. Heute plant man offen, plant man, sagen wir, geradliniger. Die Küche, Wohnzimmer, Essbereich sind meistens ein Raum. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sich dann alles in diesem Raum abspielt. Das heißt, die Küche ist nicht nur Kochstelle, wie das vielleicht in den 70er oder 80er Jahren war, sondern ist auch das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Das bedeutet, es wird bei der Küche, zum Beispiel bei einer Insel, wird gefrühstückt. Kommen Gäste, trinkt man dort einmal sein erstes Glas Wein. Es gibt da natürlich sehr stark den Trend, dass man gemeinsam kocht. Das heißt, auch wenn man Gäste hat, dann brutzelt man nur ein bisschen was gemeinsam. Die Vorspeisen, die es vielleicht schon herkriegt. Aber die besten Festeln passieren nicht grundsätzlich immer in der Küche. Und da hat sich natürlich von der baulichen Substanz sehr viel geändert und vom Lifestyle der Leute. Es gibt Leute, die haben Küchen, die schönsten Küchen und kochen aber selten drinnen. Sie nehmen es halt als Bar bzw. als Eventraum und wenn ich mir echt zwei das anschaue,
ja.
Ja, kommt das in die Richtung.
Wir sind beide in einem Wirtshaus aufgewachsen. Für uns ist eine Küche aus Edelstahl und die Oma kocht oder die Mama kocht und wir schauen kurz rein, was es gibt.
Ja. Aber der Trend vor allem, was ist wirklich der Trend bei den Küchen? Das ist der Muldenlüfter, das heißt weg von einer Dunstabzugshaube, die was da die Sicht einschränkt, runter zu einem Abzug nach unten. Riesentrends sind natürlich Multidampfgarer, weil es einfach sehr schonend und sehr vielseitig Essen zubereiten können. Und was das in den letzten Jahren sehr stark im Kommen ist, ist bei der Spüle, dass da gleich Soda-Maschinen mitverbaut wird, dass das Mineralwasser schleppen, das sparst du. Und du hast natürlich auch den Nachhaltigkeitsgedanken, dass du nicht so viel Müll produzierst.
Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen was über deinen Auftrag als Geschäftsführer. Was sind da die wichtigsten Dinge? Womit verbringst du deine Zeit? Wie teilst du da Wochen ein? Was gibt's da für Tipps und Tricks?
Ja, grundsätzlich, also mein Arbeitstag beginnt relativ bald, also irgendwo so zwischen 6 und 7 am Morgen. Das erste, was ich mache, ist immer eine Runde durch den Betrieb, wenn man da schon sehr viel sieht, ob alles passt. Das zweite sind dann verschiedenste Termine. Ich bin ein großer Freund der internen Abstimmung. Das heißt, ich sitze mir lieber 5 Minuten mit wem zusammen, als wie ich schreibe 27 Mails. Erstens bin ich relativ langsam beim Mailschreiben und zweitens meine Fingerkuppeln sollten keine Hornhaut haben am Ende des Tages. Und es ist eigentlich eine reine Thematik der Strukturierung und Organisierung. Das heißt, umso besser man sich seinen Tag strukturiert, seine Termine strukturiert und seine Mitarbeiter organisiert, umso besser ist es natürlich auch für eine gewisse Ruhe im Unternehmen. Das bedeutet, und davon bin ich eigentlich wirklich ein Fan, und das hat man ein 80-Jähriger gelernt, das operative Tagesgeschäft muss grundsätzlich führungslos passieren. Mhm. Ist es nämlich nicht der Fall, hast du ein Riesenthema. Weil wenn du dir als Geschäftsführer oder auch als Führungskraft nur um operative Dinge kümmerst, dann bleiben für die wichtigen Dinge keine Zeit. Das heißt, wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Ist ein schwieriger Satz. Ich wiederhole nochmal. Mhm. Wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Was heißt das? Wichtige Dinge sind nicht dringend bedeutet, wenn irgendwer recht laut schreit, er braucht das ganz sofort und jetzt und es, sonst geht die Welt unter, dann ist das meistens eine Momentaufnahme, die aber nachhaltig mit einem Überleben und mit einem Erfolg eines Unternehmens gar nichts zu tun hat. Mhm. Und Dringende Dinge sind nicht wichtig. Das ist zum Beispiel Marketing, Werbung, strategische Ausrichtung. Die schreit nicht. Marketing schreit nicht. Strategische Ausrichtung schreit nicht. Liquiditätsplanung schreit nicht. Das sind genau die Sachen, die unangenehm sind. Aber für die musst du Zeit nehmen, als Führungskraft und als Geschäftsführer. Und das Schwierige ist, das schreit nicht. Das ist dasselbe wie mit Studieren. Also früher studieren. Studieren ist ja jetzt anders. Früher, wie ich noch studiert habe, war es so, da hat auch keiner geschrien, geh bitte in die Vorlesung und du musst aus der Anwesenheitspflicht, weil sonst musst du eine Ortsbestätigung bringen. Das hat es früher alles nicht gegeben.
Deswegen hast du auch ein bisschen länger studiert, so wie
ich. Man hat sich die Zeit genommen. Man hat natürlich auch nach links und man hat auch nach rechts schauen können. Man hat einen Freiraum gehabt, man hat eine Luft gehabt. Aber jetzt höre ich von jungen Studenten, dass auf einmal eine Ortsbestätigung zum Bringen ist, wenn man bei einem Kurs nicht dabei ist.
Ja.
Wie ich noch studiert habe, die waren froh, wenn wir nicht gekommen sind.
Ja. Oder wie wir studiert haben, wir haben gerade vor kurzem meinen alten Chef vom Studentenheim getroffen und bei uns haben uns alle Portiere kennt. Der Chef war jede Woche bei mir im Zimmer, weil halt immer Party war und das haben sie alle am Stockwerk immer Party gemacht und kennt und alle miteinander studiert auch und wir haben immer voll das offene Studentenheim gehabt und jetzt hat er gesagt, ist das alles weg über die letzten, ja und so lange ist es noch nicht her, dass wir fertig sind beim Studieren, die letzten 7, 8 Jahre, hat er gesagt, ist das ganz anders geworden, die Leute kennen sich nicht mehr, die wissen nicht mehr, wer im Studentenheim neben einer wohnt, es werden keine Stockwerkspartys mehr gefeiert, gar nichts, also das hat sich alles total geändert, einfach auch sehr schade eigentlich, wie wir studiert haben, wie du sagst, haben wir links und rechts geschaut und eigentlich leben wir heute noch von dem Netzwerk, das wir in der Uni aufgebaut haben.
Das ist vollkommen richtig. Ich kann mich erinnern, wie ich noch studiert habe. Ich habe einmal ein Jahr lang meinen Schlüssel verloren vom Studentenzimmer. Das war aber kein Problem, weil die Tür immer offen war.
Ja.
Und genauso war das. Man hat sich seine Stockwerksfesseln gemacht, man hat immer gewusst, an welchem Tag es wo eine Party.
Ja.
Und im Endeffekt sind wir auch alle, glaube ich, halbwegs vernünftige Leute waren.
Und wir haben damals in die Stockwerksküchen gefeiert. Jetzt komme ich nur mal ein bisschen zurück zum Küchenthema, weil ich meine, wir sitzen in der Küche und was kostet so eine durchschnittliche Küche? Was würdest du sagen, was gibt der durchschnittliche Kunde bei Hacker aus für eine Küche? Kann man das sagen?
Der durchschnittliche Kunde gibt irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro für die Küche aus. Wobei, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Bei der Küche ist es so, man kann das sehr gut dritteln. Ein Drittel kostet das Holz. Ein Drittel kosten die Geräte. Und ein Drittel kostet die Arbeit, die Arbeitsplatten, das Liefern und das Montieren. Wenn ich jetzt sage, ich bin der absolute Freak von, ich möchte die besten Geräte haben, dann kann das in ein paar Tausender nach oben gehen. Wenn ich sage, ich bin der absolute Freak, ich möchte den schönsten Store haben zwischen Scheibs und Nebraska, dann kann das auch nach oben gehen. Aber grundsätzlich sage ich, eine solide Küche für einen 4-Personen-Haushalt um 20.000 Euro ist absolut möglich.
Was mir jetzt noch schwierig vorstelle ist, wenn wir auch so viel über Marketing und so geredet haben, ihr habt ja nicht der typische Kunde nicht jedes Jahr und kauft ein neues Produkt bei euch. In Wirklichkeit kaufst du eine Küche wahrscheinlich einmal oder vielleicht zweimal im Leben. Wie tat ihr da mit Kundenbindung? Müsst ihr eigentlich immer auf Neukunden fangen gehen dann auch, damit quasi, ja, weil so oft kommt ja nicht eine Küche kaufen, oder?
Naja, also es hat sich schon ein bisschen geändert. Das Umzugsverhalten in Österreich hat sich massiv geändert. Das heißt, es wird mehr umzogen, man schaut sich, man geht mit dem Job mit, es haben sich die Lebensgemeinschaften etwas verändert. Das heißt, es wird doch öfters umgezogen als wie früher. Das zweite ist natürlich Kundenbindung. Wenn der zufrieden ist mit der Küche, dann haben wir natürlich die Chance, dass er beim nächsten Zimmer was einrichtet oder wo er Möbeln tauscht, wieder an uns denkt. Mhm. Und das ist das mit der Hacker-Wohnkultur, was ich vorher erklärt habe, was auch immer stärker vom Kunden angenommen wird. Und das ist sicher ein Thema, wo man da zusätzliche Umsätze generieren kann. Beim Thema Küche, ja, gebe ich da auch recht. Wir haben ein Thema. Unsere Küchen von der Qualität her halten zu lang.
Muss man dann so Sollbruchstellen einbauen?
So wie bei den
Autos und so.
Nein, das haben wir nicht vor, aber was wir schon für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, wir wollen versuchen, dass wir natürlich mit neuen Trends, auch mit neuen Oberflächen, mit neuen Farben, immer wieder versuchen, dass wir einen Kunden dahin bringen, dass er oder sie sagen, naja, jetzt wissen wir Zeit, dass man wieder was Neues reintut.
Wie lange hält so eine Küche im Durchschnitt oder wie lange hat man eine Küche
drin? Also die letzte Hackerküche, die was wir jetzt gerade gewechselt haben gegen eine neue, das war vor circa einem Monat, ich glaube, die war 30 Jahre alt oder 35 Jahre. Eine Küche umzubringen, wenn man sich ein bisschen drauf schaut, ist eh schwierig, sage ich mal. Aber es ist natürlich, es haben sich andere Anforderungen gestellt. Jetzt schaut so aus, dass natürlich da vor allem andere ergonomische Geschichten im Vordergrund sind, beziehungsweise Laden und so weiter.
Ja.
Wir hören da ein Geräusch, nicht nur wird da gerade schön besichtigt.
Ja, wir sitzen ja im Schauraum, ja, da werden natürlich Kundengespräche geführt. Nein, es kommt auch der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Wir stoßen und wir haben mit unserem Heineken, tschüss.
Wir bringen uns frisches Bier.
Das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was schon mal Lustiges passiert ist in der Küchenplanung, bei Hackerküchen. Was ist dir schon mal passiert? Was war eine witzige Geschichte? Was war ein Fauxpas, der da schon mal passiert ist? Vielleicht in der Geschäftsführung auch?
Also Fauxpas passieren schon hin und wieder, aber ich glaube, das ist das Wichtigste oder das ist das Lustigste eigentlich, was bei uns passiert ist, ist, dass einmal eine Küche in einer falschen Farbe ausgeliefert worden ist. Und der Kunde hat es nicht gemerkt.
Okay.
Wir sind dann im Nachgang draufgekommen und haben gesagt, die hätte eigentlich grau sein sollen und ist weiß. Haben einen Kunden informiert und der hat gesagt, haben wir wirklich die Farbe ausgesucht?
Und hat er es dann umtauscht? Oder?
Ja, wie gesagt, er kann es umtauschen. Er hat gesagt, nein, das gefällt ihm eigentlich eh ganz gut. Und die Küche dann so trennen lassen. Aber ich meine, sowas passiert und sowas kann natürlich auch passieren. Ja.
Ja. Aber ich meine, ist ja auch cool, das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass jemand mit seiner ganzen Firma nach Ibiza fliegt und im Ushuaia 4 Tage durchfeiert.
Also, wie ist das gekommen? Also durchgefeiert haben wir nicht 4 Tage. Es war so, wir haben eine Seminarreise gemacht, haben dort unsere Produkte vorgestellt, die unsere ganzen Mitarbeiter gecoacht. Und am Abend haben wir natürlich Zeit gehabt und da haben wir halt den einen oder anderen Club dort besucht und ich glaube, das hat unseren Mitarbeitern sehr gut gefallen. Es war natürlich auch Wertschätzung und für die Mitarbeiter das Seminar nicht in Oberösterreich zu machen, sondern halt einmal ein paar Kilometer weiter weg.
Habt ihr das dann auch in der Strache-Villa gemacht mit der Küche und mit Abhör und nicht, oder?
Nein, das hätte nichts gebracht, weil da war ja schon eine Küche drinnen.
Okay.
Also, was hätten wir dort da?
Zack, 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 das war eine schöne Küche.
Aber du siehst es ganz wichtig für die Mitarbeiter, so außergewöhnliche Sachen zu machen.
Klar. Wir haben es zum Glück eine sehr gute Auftragslage. Wir haben sehr viel zu tun. Die Mitarbeiter sind ja jeden Tag gefordert. Und da gehört halt einfach einmal dazu, dass man ein bisschen Abwechslung einbringt und gewisse andere Anreize schafft. Bei uns ist ganz normal, wir haben eine Masseurin im Haus. Wir machen sehr viel gesundheitsmäßig für die Mitarbeiter. Es gibt Augentrainings. Wir machen, es gibt einen Yogakurs bei uns im Haus einmal in der Woche. Wir machen auch sehr viel in dem Bereich der Mitarbeiter Bindung, bei uns gibt es ein Mittagessen, das was auch vom Betrieb gestützt wird und was halt auch dazu gehört, sind Festeln. Weil wenn man Erfolge feiert, dann gehört das auch richtig zelebriert und das nächste Fest, ich bin heute gerade in der Früh mit der Marketingabteilung zusammengesessen, ist das Sommerfest, wo wir wieder unsere Kunden natürlich dazu einladen, das wird eine größere Geschichte werden, ich schätze mal, ja, ich hoffe, dass um die 1000 Leute wieder kommen und das werden wir da am Standort feiern. Es gibt aber auch so Geschichten, dass jetzt einmal Abteilung sagt, wir gehen jetzt einmal Go-Kart fahren oder machen sonst irgendeinen Blödsinn oder Gaudi. Und das ist schon auch wichtig. Aber auch mit Händlern. Wir haben gerade vor 3 Monaten einen Händler 2 Tage so einen Skitag gemacht. Ist auch nicht gut angekommen. Und da steht natürlich einmal der Spaß und das Abschalten auch im Vordergrund, weil man kann eh nicht 365 Tage im Jahr immer nur auf Strom sein und durcharbeiten.
Aber wie ist es, Mitarbeiter im Moment sind ja gefragt, wie warme Semmeln im wahrsten Sinne des Wortes, jeder hat Probleme, Mitarbeiter zu finden. Ist das bei euch auch so? Tatsächlich auch schwer, neue Mitarbeiter zu finden?
Ich würde nicht sagen, dass wir uns schwer tun, aber es ist herausfordernder geworden. Das gebe ich zu. Es hat ein bisschen Paradigmenwechsel stattgefunden in der jüngeren Generation. Da sind halt andere Werte in den Vordergrund gestellt worden. War es für mich noch wichtig, eine Eigentumswohnung zu haben und ein nettes Auto zu fahren, ist vielleicht jetzt in der jetzigen Generation wichtig, eine Mountainbike-Tour zu machen oder
auf Urlaub zu fahren,
Zeit zu haben. Aber ich glaube, irgendwann wird sich das nicht mehr ausgehen, weil alle Freizeitaktivitäten kosten relativ viel Geld. Und durch die steigenden Preise, die was wir überall haben, wird da, glaube ich, auch ein kleines Umdenken auch passieren. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Wobei ich sagen muss, uns wird ja jeden Tag vorgegaukelt, es gibt einen Fachkräftemangel. Mhm. Gibt's denn? Naja, schauen wir es uns einmal an. Wo sind die meisten Tischler derzeit beschäftigt?
Wahrscheinlich nicht im Tischlereibetrieb, oder?
Genau, das sind ausgebildete Tischler und arbeiten aber in anderen Branchen. Warum?
Weil sie mehr Geld verdienen.
Genau, warum? Weil wir verschiedene Kollektivverträge haben in Österreich. Mhm. Ein Metaller verdient mehr wie ein Tischler, laut Kollektiv.
Und das, obwohl er eigentlich nur anderes Material bedient.
Genau, das heißt, wir bilden Leute aus. Das sind Fachkräfte. Und die wandern dann nach 2-3 Jahren in eine andere Branche ab. Weil es tut mehr verdienend. Und alle erklären uns, wir haben einen Fachkräftemangel. Den werden wir schon auch haben, ja. Aber vielleicht sollte man mal schauen, dass die gelernten Kräfte, ob das jetzt Maler, Metzger oder Tischler sind, in anderen Berufen verbleiben. Und da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen, dass wir die Leute dort halten können. Und dann haben wir uns im Fachkräftebereich weit leichter.
Das heißt, du darfst dann gemeinsam einen Kollektivvertrag für alle Handwerker vorschlagen oder wie wird da eine Lösung ausschauen?
Nee, ich bin ja nicht der Löser. Für das gibt's Leute, die sitzen in der Regierung, die sitzen in der Wirtschaftskammer, in der Arbeiterkammer. Die hätten eigentlich einen ganzen Tag Zeit, dass sie über solche Sachen Gedanken machen. Mhm. Und für das werden sie auch gezahlt. Und wir sind ja da die Kunden. Nämlich wir als Wirtschaftstreibende, wir als Bürger, wir als Volk, dass sie die über solche Dinge Gedanken machen.
Was hältst du von dem Trend der 4-Tage-Woche? Glaubst du, dass das schnell zu uns schwappen wird und dass das ganz normal wird?
Geht das auch in so Betriebe wie bei euch?
Alles geht. Die 4-Tage-Woche ist grundsätzlich von der Idee her, wenn wir bei den 38,5 oder 40 Stunden bleiben, eine gute Idee. Das heißt, man komprimiert die Arbeitszeit auf 4 Tage, nur es kann nur dann funktionieren, wenn die Gesamtarbeitszeit dadurch nicht gekürzt wird. Weil 4-Tageswochen zu machen und dann sagen, du brauchst nur 35 Stunden arbeiten, bevor im Lohnausgleich, was heißt denn das? Das heißt, dass die Konsumerpreise steigen. Weil der Unternehmer muss ja das irgendwo mit einpreisen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon Inflationsraten von über 6%. Wenn das noch dazukommt, ja, dann gratuliere. Dann werden wieder einige draufkommen, von denen ich zuerst geredet habe. Da müssen wir jetzt Entlastungspakete machen und da müssen wir das machen und das machen. Das ist ja alles nicht finanzierbar. Eine 4-Tage-Woche mit 40 Stunden, da ist wirklich weniger Problem. Das kann man handeln. Nur uns muss dann auch klar sein, wie gehen wir dann um mit langen Öffnungszeiten? Mhm. Wer hat denn dann Zeit, dass er sich am Samstag einstellt, wenn er schon von Montag bis Donnerstag 40 Stunden gearbeitet hat? Mhm. Also da müssen wir das Ganze bis zum Ende denken und das war total super, wenn das öfters passieren würde.
Zu Ende denken.
Was ich noch zu Ende denken möchte, ist, wir sind, wie gesagt, Wirtsbuben und Kochen war nie unsere Stärke. Wir essen lieber.
Ich glaube.
Und wir trinken ja lieber. Genau. Man sagt ja, beim Bier, das sind 2 Semmel, was man essen kann, kann man trinken auch. Wo geht denn die Reise von einer Küche hin? Wäre man irgendwann, also meine Freundin, die redet ja schon seit Ewigkeiten von einem Thermomix und Co., weil das macht ja alles von alleine. Wo geht da die Reise hin mit Küchen? Kochen wir irgendwann im eigenen Haus halt noch selber, kommen Maschinen, kommen kleine Roboter, die für uns das Kochen übernehmen. Wo siehst du da in 20, 30 Jahren vielleicht eine Küche? Wie schaut die in einem Haushalt aus?
Also, wenn man hin und wieder mal in Randzeiten einen Mediashop sich anschaut.
Ja, manchmal in der Früh.
Genau, dann gibt es immer so Produkte, die das Leben total vereinfachen.
Das 7-teilige Messerset.
Kaufen Sie jetzt.
Dazu.
Und Sie bekommen ein zweites dazu.
Ja. Und das auf 37 Raten zu 57,20. Ja, möchte wissen, was du 20 Cent kostet. Aber ja, das sind nicht viele Versprechen. Ich kenne einen Thermomix nicht, ich habe keinen, ich kann da kein Urteil darüber abgeben, aber wenn der alles selber kochen tut, ihr seid zwei Wirtsbuben, warum habt ihr da nicht oder eure Eltern nicht im Wirtshaus 20 Thermomix, dann brauchen sie kein Personal mehr.
Stimmt,
ja. Ich glaube, dass es so sein wird in Zukunft, dass einfach es den Lebensumständen entspricht. Jemand, der Single ist, in Wien wohnt, in einer Großstadt, ein riesiges Angebot hat an Kulinarik, gut verdient, der wird nicht sich heimstellen und unter der Woche kochen. Der wird in Gesellschaft sein wollen. Bei einer Familie schaut das ein bisschen anders aus. Da sollte man kochen. Und das finde ich brutal wichtig. Nämlich kochen, nicht eine Pizza aufwärmen, sondern kochen. So richtig mit, man kauft ein Gemüse ein, man wascht es, man schneidet es, man kocht was draus, man gibt ein gutes Fleisch dazu. Das macht dann Sinn. An alle veganen Freunde oder etwas Vegetarisches oder Veganes, das macht alles einen Sinn. Gesunde Ernährung, wie die auch immer ausschaut. Von was ich gar nichts halte. Und da letzte Woche wieder stehe in einer Supermarktkette meines Vertrauens und vor mir eine junge Mutter an der Kasse. Zwei Kinder mit, ich habe mir zuerst gedacht vier, weil die haben alle so einen Doppelnamen gehabt.
Cheyenne Pascal.
Ja, ich habe mich nicht mehr erinnern können. Auf jeden Fall, was ist da auf dem Förderbandel zur Kasse?
Nur TK.
Nur Tiefkühlzeug, nur Fertigprodukte und dann kauft es einer noch, darf ich das sagen, einen Milchschnitten?
Ja.
Und sagt, was Gesundes haben wir auch mit. Ja, das hat für mich nichts mit Kochen zum tun, das ist Aufwärmen. Und ich glaube, da sollte man, gerade wenn es um Familien geht, wieder schauen, dass mehr gekocht wird. Erstens ist es gesünder und zweitens, sagen wir uns ganz ehrlich, es ist ja weit günstiger.
Sicher, das ist ein Thema für viele. Ja, gerade jetzt in den steigenden Supermarktpreisen wird das sicher ein Thema. Aber man muss sich natürlich auch eine gescheite Küche leisten können dazu.
Ja, was heißt eine gescheite Küche?
Wenn man es auf 20 Jahre sieht, kostet die Küche eigentlich eh nicht so viel. Ja, wenn die 20, 30 Jahre hält und sie kostet 20.000 Euro, ist das eigentlich ja überschaubar viel Geld, oder?
Ja, aber beim Mediashop auf 27 Raten irgendwas gekauft geht auch. Wenn man eine Küche mal abzinst und abreißt, dann wird man draufkommen, das ist eigentlich gar nicht so teuer. Und außerdem ist das ja ein Invest, was sie auszahlt. Beim Handy denkt ja keiner noch. Ich meine, ein Handy, wenn wir das jetzt einmal abzinsen, nehmen wir so ein iPhone, das oder Samsung, Huawei, LG, und vor allem jetzt gerade rein, die kosten ein Tausender gescheit.
Mehr teilweise schon.
Aber teilweise mehr, ja, ein Tausender. Das Ding hält zwei Jahre. Das sind 24 Monate. 1000 durch 24. Und jetzt rechnen wir mal 20.000 durch 20 Jahre durch 12. Was kommt da raus? Ich glaube, dass ein Handy abzinst nicht viel weniger kostet wie eine Küche.
Stimmt. Ja, ich brauche auch bald eine neue Küche. Dann komme ich mal vorbei.
Magst du es dann ein bisschen schauen, ja?
Ja, ich schaue noch.
Rabatt gibt es keinen.
Er bleibt der Linie treu.
Das gefällt mir.
Was würdest du sagen, sind jetzt sozusagen die wichtigsten Eigenschaften, um ein Geschäftsführer zu sein für so viele Leute? Was ist wichtig?
Als Erster, du musst mir Leute mögen. Wenn du Leute nicht magst, dann hast du mal ein Riesenproblem. Ich glaube, und du musst dir die Herausforderung wollen und die Verantwortung übernehmen wollen. Weil du hast jeden Tag Themen, wo deine persönliche Verantwortung gefragt ist. Das bedeutet, dir muss klar sein, du wirst mehr arbeiten oder solltest mehr arbeiten wie alle deine Mitarbeiter. Dir muss klar sein, du musst auch in schwierigen Situationen die Leute wertschätzend gegenübertreten. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Und du musst immer einen Zug zum Tor haben. Du musst immer eine Idee weiter vorn sein, weil du musst der Erste sein, der was vorangeht, damit dir die anderen folgen können. Wenn du die Eigenschaften nicht hast, wird es schwierig sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht. Aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, es ist genau immer die extra Meile, wie es so schön heißt, die was gehen musst, weil sonst folgt dir keiner.
Ich würde sagen, gelesen, ihr geht auch viel die extra Meile jetzt aus Oberösterreich hinaus. In Wien habt ihr gerade in der Corona-Krise groß investiert. Wollt ihr aber auch die anderen Bundesländer, du hast schon gesagt, auch Schweiz, Südtirol und Co. Wo geht die Zukunft von Hackerküchen hin? Sollte man Hacker dann im ganzen Dachraum als die Küche kennen?
Das sollte, meine ich, jetzt schon. Für uns ist einfach von enormer Wichtigkeit, dass wir mit unseren 320 Händlern, die was wir eben in diesem Dachraum haben, denen eine Möglichkeit bieten, dass sie mit ihren Kunden in einer großen, schönen Ausstellungsfläche alle Küchen sich anschauen können. Wir haben teilweise Kunden, die haben halt einen Ausstellungsraum von 100 Quadratmeter, da kann man nicht alles unterbringen, was Hacker fertigen kann. Darum haben wir jetzt da gerade in Wien 3000 Quadratmeter einen Schauraum gebaut. Ich denke, es ist einer der schönsten von ganz Österreich, wo wir Wohnsituationen darstellen, also nicht nur Küchen, sondern komplette Wohnsituationen, damit sich der Kunde auch was vorstellen kann. Und da haben wir uns positioniert in der Vorarlberger Allee. Dort sind schon sehr viele baunahe Unternehmen, wie ein Internorm, wie ein Moltolutsche, wie ein Danatüren. Das heißt, der ein Häusl bauen will oder der eine Wohnung sanieren will oder ähnliches, der fährt da sowieso mal hin, weil er sich einfach sehr viele Gewerke dort anschauen kann. Dort haben wir uns positioniert und ich muss sagen, es war hervorragend und wir haben eröffnet genau in der Pandemie und das war de facto keine Krise, sondern das war eine riesen tolle Geschichte. Wir haben vom ersten Tag weg eine super Frequenz gehabt und wir sind in Wien sehr gut angenommen worden. Warum? Weil in Wien sehr viel Oberösterreicher, Salzburger wohnen. Und wir haben Wien früher immer ein bisschen vernachlässigt, weil es einfach geografisch ein bisschen aus dem Ruder war, auf gut Deutsch. Aber man darf nicht vergessen, in Wien wohnen über 100.000 Salzburger Oberösterreicher, wo wir sehr stark bekannt sind. Und die kennen unsere Marke. Und die waren eigentlich auch froh, dass sie jetzt die Möglichkeit gehabt haben, dass sie von Wien aus mit einem kurzen Weg sie Küchen bzw. Möbel von uns anschauen können. Und wir haben da ein super junges Team aufgebaut, mit ein paar erfahrenen Planern, die das coachen, weitergeben das Wissen und also da kommen wirklich wunderschöne Küchen oder Wohnsituationen aus, das hätte man uns am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht, aber es ist eine tolle Geschichte.
Gibt es noch Rituale, die du hast? Gibt es irgendwelche Dinge, die du jeden Tag oder jede Woche unbedingt machen musst?
Ja, gewisse Rituale habe ich. Eins der wichtigsten Rituale ist für mich das Afterwork-Seil und mein Stammtisch und das Jagern. Also das sind so drei Rituale, die ich brauche. Das Afterwork-Seil.
Machst du das in der Firma, das Afterwork-Seil, oder?
Wir machen sicher zweimal in der Woche in der Firma, wo wir uns noch zusammenstellen.
In der Küche zusammenstellen?
In der Küche zusammenstellen. Und da steht einmal ein Monteur da, einmal wer von der Produktion, einmal mein Geschäftsleitungskollege, einmal ein Sachbearbeiter. Und da stellen wir uns zusammen und reden wir. Und das macht dann Sinn, weil, wie ich zuerst gesagt habe, du musst die Leute mögen. Und du musst sie wertschätzen und du musst da hören, was die zum Sagen haben. Und am besten, und das sieht man auch da in der Gesprächsrunde, wenn man sich bei einem Bier zusammenstößt, dann kommen die Wahrheiten auf den Tisch. Und das ist mir wichtig. Das zweite, was mir wichtig ist, ist Jagern. Das, oder viel sagen auch Baumzählen, weil so viel schieße ich nicht. das brauche ich ein bisschen als Ausgleich. Es ist für manche unverständlich, aber wenn du 3 Stunden im Wald sitzt oder 5 Stunden im Wald sitzt und auf Baum schaust und wartest, bis was kommt oder dass du was anschaust und ein bisschen hegst und pflegst in deinem Revier, das entspannt enorm.
Kriegt man einen ganz anderen Bezug zum Holz und auch zur Natur, oder? Wenn man sowas macht. Wir sitzen da unter einem großen Lampenschirm aus Gewein.
Eigentlich sind das Abwurfstangen.
Abwurfstangen, sagt man.
Das heißt, für diesen Luster ist kein Hirsch gestorben.
Sondern den hat er angeworfen.
Die hat er angeworfen und die findet man dann im Wald. Und das ist einmal wieder spannend, wenn man durch den Wald geht, was man da nicht alles findet. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sitzt euch einmal um 4 Uhr in der Früh vor dem Sonnenaufgang in Wald. Von mir aus auf einen Hochstand, da hat eh kein Jäger damit ein Problem. Und horcht's. Als erster hörst du die Vögel, dann kommen die Insekten, dann hörst du vielleicht was rascheln.
Ich wohne neben dem Wald und habe heute mit offenem Fenster geschlafen in der Früh. Um 4 Uhr in der Früh hat die Tauben angefangen. Und da habe ich jetzt da überlegt, ob ich mir nicht einen Jägerschein zulege.
Dann nehmen wir dir 12er Schrot.
Ja, weil die Tauben, ich habe nur eine. Aber die hat mir heute in der Früh einen Schlaf gekostet. Ich kann nicht mit offenem Fenster schlafen, weil die Tauben einfach...
Du musst dir einen Namen geben.
Ja, okay.
Dann hast du das gern. Gib ihr einen Namen und freue dich, dass du da ist.
Oder ich rede nochmal off-air nachher mit Mario, was für Gewehr, dass man so relativ leicht kaufen kann.
Was hört man dann nur? Wolltest du dann noch was erzählen? Also nach den Rascheln?
Ja, und dann raschelt es irgendwo und dann ist spannend, was kommt aus dem Dickicht. Ist es ein Reh, ist es ein Hase, ist es ein Fuchs, was ist? Ist es Joker. Dann das Gewehr wieder zurücklegen. Scherz beiseite, beim Jagern, der Mol, es geht immer um Schießen. Das ist der größte Blödsinn. Beim Jagern geht es eigentlich um die Verbindung mit der Natur. Und das genieße ich schon sehr.
Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Wordrap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Wordrap.
Meine Traumfarbe der aktuellen Küche ist?
Bitte?
Die Traumfarbe der aktuellen Küche. Was ist deine Lieblingsfarbe bei Küchenoberflächen?
Also vorhin, bei der Front?
Ja.
Derzeit gefällt mir dunkelblau sehr gut.
Dunkelblau? Matt oder glänzend?
Super matt mit Seidenhaptik.
Muss man die Thematik kennen, um Geschäftsführer einer Firma zu sein?
Das Produkt?
Ja.
In den ersten zwei Wochen nicht, ne? Aber dann musst du natürlich dich damit beschäftigen und dann solltest du dich nach kurzer Zeit gut auskennen. Weil sonst stehst du auf der Surf.
Eine gute Küche hat
einen kurzen Weg. Das heißt, es bewegen sich die Hände und nicht die Füße.
Ein blöder Könner geht zweimal, hat es bei uns im Wirtshaus
damals geheißen.
Gell?
Ja. Oder fauler Könner.
Ja.
Kurze Wege sind immer gut. Mein Lieblingsessen ist?
Trüffelspaghetti.
Und am Ende vom Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier in einer Hackerküche?
Elon Musk.
Okay.
Warum?
Weil er Visionär ist und weil er eine komplette Branche verändert hat.
Mario, wir schauen uns jetzt noch das Holz vor der Hütte an und sagen danke für das Frühstück mit Bier. Und wie viel Rabatt kriegen unsere Hörer, wenn sie vorbeikommen auf eine Hackerküche?
Die sehen sich an der Qualität, dass man da keinen Rabatt braucht.
Mit dem Gutscheincode Hacker 2 Tagesblatt bekommt ihr 0% Rabatt.
Na, gescheit ist, man kriegt aber eine gute Planung und eine gute Beratung.
Und ein Seil.
Und ein Seil gibt es auch.
Ja,
sehr also gut. Bei uns, Seidel, Prosecco, Weißwein, Rotwein.
Mach nur schnell Werbung, wir fahren mit der Folge heute online am Nachmittag. Das heißt, wann ist das Hackerfest, wo auch die Kunden kommen dürfen?
Jetzt hast du mich schnell gefragt, ich glaube der 7. Juli ist das.
Wo sieht man es auf hacker.at?
Ja, und alle unsere Kunden kriegen natürlich eine persönliche Einladung. Und alle Kunden, die noch Kunden werden wollen, kommt in den Schauraum und dann seid ihr dabei.
In Traun.
In Traun, in Wien oder in Straßwalchen.
Danke, Mario, und bis bald.
Ja, danke.
Ciao.
Danke.
Ciao.
Frühstück mit Bier.